Herzlich willkommen zum Podcast Happy Erfolgreich mit Patrick Ries, das bin ich. Und heute zu einem Interview mit Daniel Reisenbichler, der eine Transformation für sich hingelegt hat vom dicklichen, kleinen, jungen Mann, der dann zu daddeln anfing, also Spielekonsolen etc. Er wird es uns nachher selbst viel, viel besser erläutern können. Abgerutscht ist in die Welt von Drogen und Partys und heute ein Vorbild ist für ganz viele junge Menschen, denen er hilft, mit eigenen Hürden im Leben besser klarzukommen. Übrigens heute ein sehr sportlicher, sehr agiler, sogar als Coach ausgebildeter junger Mann. Lieber Daniel, ich freue mich, dass du da bist und dass ich dich interviewen darf. Wie geht's dir denn heute?
Hallo Patrick, danke für die Einladung und ja, es geht mir ganz ausgezeichnet. Danke dir.
Ja, ist schön. Wollen wir gleich in deine Geschichte einsteigen?
Wann auf jeden Fall, ja.
Hat denn die Odyssee für dich begonnen?
Also ich würde sagen, für mitteleuropäische Verhältnisse hatte ich jetzt nicht die optimalen Startbedingungen, wissend, dass man, wenn man in Mitteleuropa geboren ist, schon mal einen Jackpot hat. Hilft einen aber nichts, wenn man 3 Jahre ist und sich die Eltern trennen und scheiden lassen und dann ein etwas anderer Weg sich anbahnt. Und das hat sich so angebahnt, dass ich einfach eine lange Zeit der Einsamkeit gehabt habe, der Verwahrlosung gehabt habe, das ganz oft mit Essen und dergleichen kompensiert habe. Ich bin dann immer in meinen körperlichen Ausmaßen sehr gewachsen.
Schneller als wir können uns da ja mal ein Bild anschauen, für die, die jetzt den Videopodcast sich angucken. Mhm. Wie alt bist du jetzt hier auf dem Bild?
Hier auf dem Foto schätze ich, bin ich ungefähr 10. Und ja, das Breitenwachstum ja hat das Höhenwachstum deutlich outperformt, wie man sieht.
Und sitzt in einem Restaurant auf einer Außenterrasse mit deiner Mama und ihrem Freund?
In Italien, genau, das war im damaligen Urlaub. Und genau, das hat man gesehen. So. Ich glaube, dass ich damals schon 75 Kilo hatte.
Mit 10 Jahren?
Ich glaube, so der Höchststand war so Richtung 11, 12, da hatte ich 75 Kilo auf die Größe, ja.
Ja.
Und das Ganze gepaart mit natürlich allem, was mitkommt, also Lustlosigkeit, Einsamkeit, zu Hause vom Fernseher, versumpert, wie man auf Österreichisch sagt, und hat dann irgendwo darin resultiert, dass ich in ein Abspeckcamp musste und unter Anführungszeichen musste, es war schon eine Freiwilligkeit dabei, um den Ganzen mal auf der körperlichen Ebene entgegenzuwirken. Und das hat auch ganz gute Erfolge gezeigt, was dabei nicht wirklich mit bearbeitet wurde, waren einfach die geistigen, die emotionalen und die familiären Themen. Und ich bin mit 12, also meine Eltern waren geschieden und ich habe dann die jungen Jahre mit meiner Mutter verbracht. Und mit 12 war dann so der Wechsel. Da hat man gemerkt, mit der Mutter gibt's immer mehr Reibung und Konflikt und alles drum und dran. Und sie wird mir nicht mehr Herr. Und dann haben wir den Wechsel zum Vater gemacht. Und dort in der neuen Konstellation mit Patchwork Family, mit Stiefmutter, mit Stiefschwester, mit Stiefoma in einem Haus, in dem ich mich weder wohl noch sicher noch zu Hause gefühlt habe, mit Schulwechsel und Umfeld und allem inklusive, war es der Einsamkeit natürlich auch nicht zuträglich und hat darin resultiert, dass ich mit Selbstverstümmelung begonnen habe, mir die Arme aufgeschnitten, mir Alkohol unter die Haut gespritzt, um irgendwo wieder ein bisschen zu realisieren, wo bin ich eigentlich? Wer bin ich? Wo spüre ich mich wieder? Ja. Und aus dem Ganzen heraus hat es dann gegipfelt in einem Suizidversuch mit 14. Ja.
Wow, das ist eine harte Story. Da sind ja Borderline-Dinge auch passiert, von denen du gerade gesprochen hast. Also Ritzen, Selbstzerstümmelung, sich selbst nur spüren, wenn man sich wirklich massiv schädigt, ist psychologisch definitiv ja nicht gesund. Lass uns bitte mal nochmal zurückspringen, nachdem wir jetzt schon mal so ein kleines bisschen erfahren haben, in welche Richtung es gleich im Gespräch gehen wird. Du warst 3, als deine Eltern sich getrennt haben und sprichst davon, dass du dich einsam gefühlt hast. Mhm. Wie hast du das damals erlebt? Kannst du dich noch dran erinnern?
Interessanterweise ist meine Erinnerung bis zum 10. Lebensjahr fast nicht vorhanden.
Bis zum 10. sogar?
Ja, also ich habe da nur ganz, ganz wenige Fragmente, an die ich mich überhaupt erinnern kann. So was ich natürlich aufgrund meiner persönlichen Entwicklung und dem Graben und dem Nachforschen und dem Verstehen und dem Hervorholen so erfahren habe und wieder hervorgebracht habe, ist einfach, dass ich mich zu der Zeit ziemlich machtlos gefühlt habe und darum irgendwie die Abschottung und die Isolation gewählt habe. Ja? Und dass die Einsamkeit dann eigentlich eine Folgeerscheinung davon war. Klar, wenn man die Tore runtermacht, dann ist man mit sich selbst, ja, und ist einsam.
Hattest du, würdest du sagen, einen guten Kontakt zu deiner Mama und zu deinem Papa und nur aus der Trennung heraus dich einsam gefühlt, weil du irgendwie zwischen den Stühlen nicht gefühlt hast? Oder waren auch hier, sag mal, so die Startbedingungen, Urvertrauen in Mama und Papa durchaus nicht so 100% vorhanden?
Das Urvertrauen war definitiv nicht vorhanden, was wahrscheinlich an der mangelnden Stabilität liegt. Wie meine Mutter meinen Vater verlassen hat, sind wir 5, 6, 7 Mal umgezogen, ja, von Großeltern zu Freunden, den Ort gewechselt, das Umfeld gewechselt, die Freunde gewechselt. Das war ein ständiges, also wie heißt so schön, dass sich die Dinge ändern, ist die einzige Konstante im Leben. Und das habe ich sehr deutlich erfahren in dem Alter. Und meine Mutter war einfach überfordert. Ja, ich habe 2 ältere Schwestern, also die hat für 3 Kinder auch emotional da sein müssen. Und das kann ich aus heutiger Sicht natürlich verstehen, dass das zu einer wahnsinnigen Überforderung führen kann. Und hatte auch selbst depressive Episoden und dergleichen. Und der Vater war in meiner Wahrnehmung einfach nur abwesend. Also da war gar keine Verbindung da, die irgendwie Sicherheit, Urvertrauen oder irgendwas dergleichen aufbauen hätte können. Ja.
Weil viele, die sich trennen, wenn ich so in meinem Bekannten oder im beruflichen Kontext auch irgendwo Gespräche hatte, machen sich ja immer wieder Gedanken, wie geht's den Kindern, wenn Eltern sich trennen? Mhm. Und ich habe oft die These vertreten, wenn ihr euch liebt und wenn ihr die Kinder liebt und wenn ihr füreinander da seid, dann ist das eine gute Basis, dass die Kinder auch damit klarkommen. Würdest du das aus deiner Sicht unterstreichen oder aufgrund deiner Historie anders sehen?
Wenn diese Basis der Liebe da ist, dann glaube ich, kann das funktionieren, ja. Ich glaube, dass wenn man sich in Liebe trennt, das besser funktionieren kann, als wenn man aus Zwang zusammenbleibt wegen den Kindern. Das glaube ich schon. In unserem speziellen Fall war mein Vater natürlich zutiefst gekränkt und verletzt. Und das war so zerbrochen. Also da war mit, wir schauen, dass wir jetzt in Liebe das gemeinsam auf Distanz managen, war, glaube ich, so in der Form nicht möglich. Ne? Mhm.
Hast du noch Geschwister? Also aus dieser Beziehung zwischen Mama und Papa Geschwister? Stiefgeschwister hast du ja schon erwähnt.
Genau. 2 ältere Schwestern und eine Stiefschwester, ja.
Kannst du dich noch erinnern oder kannst du oder willst du drüber sprechen? Weiß ich nicht. Du darfst doch natürlich sagen, wenn du nicht über die reden willst, die jetzt nicht da sind. Aber ob es da Unterschiede in der Wahrnehmung gab und in dem, wie das Ganze verarbeitet werden konnte? Weil du warst ja durchaus noch recht jung mit 3.
Wie du sagst, ist es immer schwierig, aus der Perspektive von jemand anderem zu sprechen. Für meine mittlere Schwester würde ich sagen, die hat das Ganze relativ stabil durchgemacht. Ja. Da führt heute ein glückliches Leben mit Familien, mit Familie, Mann, zwei Burschen, alles drum und dran. Also die ist doch recht gut durchgesurft. Wie genau sie das gemacht hat oder wahrgenommen hat, kann ich nicht sagen. Meine älteste Schwester, die hat aus der Zeit noch deutliche Verletzungen, die man heute noch immens spürt. Ja. Die hat auch ein paar Jahre bei meinem Vater und meiner Stiefmutter verbracht. Ja. Und wie ich dann mit 12 zu meinem Vater bin, haben wir sozusagen einen Wechsel gemacht. Ja. Meine älteste Schwester ist zu meiner Mutter und ich bin von meiner Mutter zu meinem Vater. Und meine älteste Schwester hat das eigentlich initiiert. Die wollte bei meinem Vater mit seiner Stiefmutter eigentlich nicht mehr bleiben. Und da war so die Frage, ist es möglich? Und ich habe zu der Zeit sicher eine männliche Qualität in mein Leben gebraucht, ja, der man auch mal wo Schranken zieht, ja, was meine Mutter nicht konnte. Und in dem Zuge haben wir dann den Wechsel gemacht, ja. Mhm. Auf die Perspektive kann und will ich auch gar nicht so viel eingehen von meinen Schwestern, ja.
Nee, ist alles gut. Du warst bei dem Wechsel, wie alt, nur das, was nochmal ungefähr einsortiert bekommen?
12. Das war von 2. auf 3. Klasse Hauptschule, ja, im Sommer.
Und das Abnehmcamp war davor oder war das danach?
Das war genau in diesem Sommer in den Schulferien, ja.
Mhm. Genau.
3 Wochen irgendwo im Wald mit einer Gruppe Kinder, ja.
Also ich kenne sowas nicht. Magst du mal erzählen, wie man sich das vorstellen darf, so ein Abnehmcamp und was da gemacht wird und warum das im Wald stattfindet?
Das war ganz im Norden von Österreich, im Mühlviertel. Und da hat's, frag mich nicht, was so eine Jugendherberge oder irgend sowas in den Wäldern. Und das war von der Caritas. Und da konnte man sich eben anmelden für die Sommerferien, hat ungefähr 3 Wochen gedauert, wo man auch wirklich getrennt war von der Familie und so in 2 Bettzimmern. Und frag mich nicht, wie viele Kinder dort waren, schon einige. Und die haben einem eben gezeigt, die 2 Hauptkriterien waren einfach mehr Bewegung und gesünderes Essen. Ja, und das beginnt in der Früh mit Morgensport, ja, und das war wirklich sehr milder Morgensport, habe ich damals nicht so empfunden, definitiv nicht, aber so, keine Ahnung, lass es 20 Minuten sein oder irgend sowas, ein bisschen Bewegung und dann Frühstück und Essen, und das war halt alles sehr gemüselastig und einfach anders, wie man das möchte als Kind mit, wo man viel Fett, Salz, Zucker, alles drum und dran gewöhnt ist und dann hat man irgendwo gesunde Kost. Heute würde es mir wahrscheinlich mega schmecken. Damals habe ich es verabscheut und gehasst, ja. Und die Betreuer dort waren super nett und die haben eben versucht, uns mit verschiedenen Aktivitäten wie Schnitzeljagd und anderen Sachen einfach ein bisschen in den Wald zu bringen und ein bisschen rauszubringen und ein bisschen Bewegung zu machen. Und ich habe da tatsächlich, glaube ich, 12 Kilo verloren, ja, in den 3 Wochen. Also das war schon sehr effektiv, ja.
Aber da stelle ich mir ja krass vor, du kommst aus einer recht ungesunden Ernährung mit, du sagst selbst, viel Fett, viel Zucker, viel Dinge, die jetzt nicht unbedingt gemüse- und vitaminlastig sind. Dorthin musst Dinge essen, auf die du ja überhaupt keine Lust hast. Jetzt wissen wir ja alle, wir waren ja alle irgendwann mal Kinder, wie schlimm das für Kinder ist, wenn man was essen muss, worauf man keine Lust hat. Und wie du so der innere Drang da ist, sich dagegen zu wehren und aufzulehnen. Aber du sprichst ja davon, dass du trotzdem 12 Kilo abgenommen hast. War das eine Qual oder haben die Betreuer es tatsächlich geschafft, dass du irgendwie so einen Switch in Richtung, es macht auch irgendwie Laune, bekommen hast?
Das war tatsächlich keine Qual. Ich glaube, ich konnte mit den Umständen schon ein bisschen besser umgehen wie andere. Also für mich war zum Beispiel schlechtes Essen besser wie gar kein Essen. Also es gab Kinder, die haben das stehen gelassen. Und ich dachte halt, ja, ist es jetzt akzeptiert und passt? So nach 3 Tagen war es dann egal wahrscheinlich. Andere Kids hatten auch viel mit Heimweh zu kämpfen. Nachdem ich mich zu Hause eh nicht wohl gefühlt habe, war das jetzt nicht so mein Problem. Und das, wo es dann wirklich so der Tipping Point war wahrscheinlich, wenn du siehst, dass da Fortschritte mit deinem Körper passieren. Und in diesem Camps waren auch Mädels. Und wird mir auch bewusst, Jungs mit 12 sind schon an Mädels interessiert, zumindest irgendwo ein bisschen. Und wenn man dann merkt, man fühlt sich irgendwie besser und man sieht besser aus und es kommt irgendwie besser bei den Mädels, dann ja, wahrscheinlich hat das funktioniert.
Will ich jetzt gerade für die, die im Video dich sehen. Und dieser Switch, da waren auch Mädels und 12-jährige Jungs interessieren sich schon so ein bisschen auch für Mädels. Das hat einen ganz klaren Switch in dein Gesicht reingebracht, in deine Mimik. Also war das so auch die ersten Zeiten, wo du festgestellt hast, es gibt noch ein anderes Geschlecht, denn das ist auch eigentlich ganz, ganz interessant?
Definitiv, ja. Also das war mir zu der Zeit schon bewusst, ja. Was total skurril ist, wenn ich heute auf 12-Jährige gucke, weil ich da überhaupt nicht diese Brille habe oder das im Bewusstsein ist, dass die Mädels schon gut finden. Aber so rückblickend, ja.
Ist ein Thema. Da kommen so langsam die ersten pubertierenden Erscheinungen und die Testosteronspiegel nehmen zu und ja, das flackern in den Augen, wenn man die Mädels sieht. Du hast dann 12 Kilo abgenommen, aber du sagst, die mentale, psychologische Kiste ist nicht wirklich bearbeitet worden. Du hast dich immer noch alleine und in dir drin im Grunde auch unwohl gefühlt, vor allem im familiären Kontext, als du dann nochmal zurück bist.
Mhm. Ja, richtig. Also das war, dieses Camp war so der symbolische Schnitt auch zwischen dem Übergang von Mutter zu Vater und die neue Phase beim Vater und der Stiefmutter, im Haus der Stiefmutter, in einer neuen Schule, war natürlich eine Riesenumstellung. Und es war, also, wie soll ich sagen, mein Vater hatte natürlich immer noch die finanzielle Verantwortung für die Kinder. Was darin resultiert hat, dass er sehr viel arbeiten musste. Und glaube ich, so in dieser wichtigen, entscheidenden Phase in den ersten Tagen, Wochen, Monate im neuen Zuhause einfach nicht die Präsenz hatte, die ich damals gebraucht hätte. Und dementsprechend sind Dinge nicht so ins Rollen gekommen. Ich habe nicht so aufmachen können, emotional und von einer Vertrauensbasis her, und habe weiter gekapselt. So mit 13 hat dann das wahrscheinlich mit dem Ritzen angefangen, was in Wahrheit einfach ein Hilfeschrei war, ja, was ein optisches Signal an die Außenwelt war, hey, mir geht's nicht gut.
Hast du denn Feedback bekommen? Also hast du es offen getragen und haben die anderen in der Familie darauf reagiert?
Ich weiß nicht mehr, wie offen ich damit war oder ob ich versucht habe, das zu verstecken. Aufgekommen ist es durch eine Lehrerin in der Schule. Die es entdeckt
gesehen
und,
hat
und dann meine Eltern kontaktiert hat. Ja, genau. Und dann kam ein bisschen was ins Rollen. Zum ersten Mal beim Psychologen gewesen. Mit Vater und Stiefmutter mit 13, ja, hatten dort so 3, 4, 5 Sitzungen, schätze ich heute. Was ich ganz spannend finde aus heutiger Perspektive ist, haben die wirklich nicht gemerkt, dass ich in diesen Sitzungen nicht ehrlich war, ja. Also ich habe auch dort nicht wirklich aufgemacht oder viel erzählt oder vom Stapel gelassen oder irgendwas dergleichen, sondern für mich war das mit dem Psychologen eigentlich so das Signal oder die Interpretation, okay, derjenige, von dem ich Aufmerksamkeit möchte und mit dem ich eigentlich die Sachen reden möchte, aber nicht kann, ja, der nimmt sich nicht an, sondern der geht jetzt mit mir zu einem anderen, der soll sich drum annehmen, ja. Und für mich war das eigentlich die Resignation, ja. Also das Wissen, passt die Person, von der ich das möchte, von der bekomme ich es nicht, und da war eigentlich die Resignation, ja. Und das hat sich dann eben so weiterentwickelt, dass ich dann einen Monat nach meinem 14. Geburtstag versucht habe, meinem Leben ein Ende zu setzen. Genau. Und ich weiß noch genau die Szenerie. Also ich bin da aufgewachsen am alten Nordrand. Links und rechts Bergketten, grau in grau. Es war Jänner, es war Winter, es war scheußlich kalt. See vor mir. Graue Nebeldecke, also es war grau, Reflexion grau, 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 alles nur grau in grau. Und ich bin ins Wasser gegangen und habe gesagt, ich ertränke mich jetzt. Und bin da ungefähr Bauchnabel, Brust im Wasser gestanden und weiß noch genau, dass ich eine Zeit lang da verharrt bin und mich gefragt habe, was mache ich jetzt? Ja. Bin dort gestanden, habe viel geweint und habe mich gefragt, was mache ich jetzt? Gehe ich rein und ertränke mich? Bleibe ich stehen und warte, bis die Kälte ihren Teil tut? Oder drehe ich um? Und das Faszinierende ist, nach heutigem Verständnis, mein Körper hat die Entscheidung getroffen. Ich habe meinen Körper in diese Stress- und Notlage gebracht und mein Körper hat dann ganz klar geantwortet, ich will leben. Und damals habe ich das nicht so empfunden. Damals war die große Entscheidung, das war ein riesiges Nein mit Ausrufezeichen. Ein Nein zu, ich lasse andere Menschen mein Leben nicht mehr ruinieren. Das war die Entscheidung. Nein dazu, dass irgendwer über mein Leben bestimmt. Und ich habe das damals wirklich so empfunden, dass da Menschen mein Leben ruinieren, ja, und dass ich in der machtlosen Opferposition bin, ja. Und ich habe auch schon mal gesagt, an dem Tag ist ein Teil gestorben und das war die Opferrolle in mir, ja. Die ist an diesem Tag gestorben. Weil von diesem Tag an habe ich gesagt, aus, jetzt geht's noch nach meinem, ja, Ermessen. Was mit 14 natürlich schwierig ist.
Das, definitiv. Vor ja. allem, wie bist du dann, weil ich stelle mir vor, es hat ja noch keiner mitbekommen, dass du zum Wasser bist. Du warst ja allein. Jetzt kommst du zurück. Wie kommt ein 14-Jähriger zurück? Was, mit welchem Gefühl? Ist das eine Scham oder ist das jetzt dieses, hey Chaka, jetzt will ich erst recht, also dieses von innen gestärkte, vielleicht auch motzige? Oder ist das voller Scham, Kopf eingezogen und wohl wissend, was man gerade eigentlich versucht hat und was man nicht durchgezogen hat? Wie darf ich mir das vorstellen bei einem 14-Jährigen?
Es hat keiner gewusst, dass ich das gemacht habe. Ich bin nach Hause gegangen mit triefend nassen Klamotten, bin ins Bad, habe mich umgezogen, habe geschaut, dass mich keiner sieht, habe die Sachen zum Trocknen aufgehängt und habe wahrscheinlich aus Außenperspektive betrachtet so weitergemacht wie bisher. Also durch das, dass ich ohnehin sehr abgeschottet war, ist es, glaube ich, unbemerkt vorübergegangen. Ja.
Wie so viele andere Dinge zur damaligen Zeit wahrscheinlich genauso. Alles genau. Funktioniert irgendwie rechts und links weiter und du bist in deinem Tunnel.
Genau. So ist es. Und es hat sich heute ein anderer Gedankenzweig irgendwo entwickelt, nämlich, wie komme ich aus der Nummer raus?
Aus welcher Nummer?
Oder wie komme ich aus dieser Abhängigkeit, aus dieser Hilflosigkeit raus? Ja.
Das war eine konkrete Frage, die du auch jetzt im Rückblick in der damaligen Zeit bewusst gespürt oder dich bewusst gefragt hast.
Ich glaube, das war die Geburtsstunde eines meiner höchsten Werte und das ist die Freiheit. Mhm. Und ab diesem Zeitpunkt habe ich einfach angefangen, meine Entscheidungen kompromissloser in Richtung Freiheit zu treffen. Mhm. Was damit zum Beispiel anfängt, Moped, ja, kleine Motorräder, was so mit 14, 15, 16 Thema wird, was einfach ein Riesenspektrum an Mobilität eröffnet. Ja, das ist ein Meilenstein in dem Alter. Und ich habe dann ganz klar gewusst, okay, ich brauche ein Moped. Ja. Und da war dann wirklich die Zielsetzung für Realjob, Geld verdienen, Moped kaufen, Führerschein machen und raus. Ja. Und so habe ich das dann auch gemacht. Ja. Und die folgenden Jahre haben sich dann eben so entwickelt, dass ich möglichst wenig zu Hause war und einfach möglichst weit weg. Ja. Irgendwo haben sich dann die ersten Freundeskreise so etabliert, so mit 15. Ja. Bis zu der Zeit hatte ich auch keine Freunde oder irgendwie einen Rückhalt von der Seite. Die Kreise, die sich da etabliert haben, waren wahnsinnig wichtig und da bin ich wahnsinnig dankbar, auch wenn sie nach heutiger Sicht natürlich auch ein gewisses Problempotenzial hatten, ja. Mit, ja, pubertierenden Jungs und deren Überschwang und die ersten Erfahrungen mit Bier und allem drum und dran, ja, kannst du dir denken. Aber es war, wie gesagt, der Startschuss in die Freiheit, ja.
Das heißt, durch deinen Mofa und durch dein Rauskommen zu Hause hast du nochmal überhaupt soziale Kontakte begonnen zu knüpfen, die über das Schulische hinausgingen.
Mhm.
Genau. Also was wie Freunde zu gewinnen dann.
Genau.
Wir haben noch ein zweites Bild, was du uns zugespielt hast. Wie alt bist du denn jetzt hier und beschreib mal, was man hier sieht für die, die jetzt nur auf der Audiospur dabei sind.
Mhm. Da bin ich schon deutlich älter. Das war 2014, ja. Ich hatte eine Zeit, da war ich körperlich, ja, eher schlanker, nie sportlich, aber eher schlanker. Und dieses Foto stammt aus einer Zeit, wo mich das Berufsleben das erste Mal gut im Griff hatte, ja. Viel Arbeit, Außendienst, Techniker, Ingenieur. Und
wie alt warst du zu dem Zeitpunkt?
2014 war ich 26.
Oh, ja. Da hätte ich dich jünger geschätzt. Deswegen habe ich das Bild jetzt eingestreut. Weil ja. Du sitzt auf einem Bett neben einem Mädel, also ich vermute meiner Freundin.
Richtig, und der damaligen Freundin, ja.
Recht dicklich aus, also passend eigentlich zu dem Bild in jungen Jahren, ja. Was wir gerade eben gesehen haben.
Ja.
Und deswegen dachte ich, das wäre jetzt so mit 16, 17. Ich habe dich tatsächlich jünger eingeschätzt, als du tatsächlich warst. Aber okay, dann lass uns die Geschichte noch ein ganz klein bisschen hinten anstellen. Aha. Du warst jetzt 14, 15, hast erste Freunde, das Mofa gibt dir Freiheit. Du nimmst das erste Mal irgendwelche Dinge zu dir wie Alkohol und du hast und gesagt. Genau. Da waren auch, glaube ich, Drogen bei dir mit im Spiel, die du das erste Mal getestet hast.
Ja.
Was hat es da alles so gebracht? Und vor allem auch schon mal die zweite Frage, hat es überhaupt irgendjemand in der Familie mitbekommen oder war das eine Parallelwelt für dich, wenn du draußen warst?
ich habe versucht, dass sie möglichst wenig mitbekommen, natürlich.
Mittlerweile wieder zu.
Ja. Das in der Lebensphase bin ich auch in eine höhere technische Schule. Und die war ein Stück weg und deswegen bin ich dort ins Internat. Was rückblickend sehr gut war und eine sehr coole Zeit, ja. Durch das Internat und das Schulgehen und so weiter hat man sehr enge Verbindungen geknüpft und habe wirklich gute Freundschaften entwickelt und habe dort zum ersten Mal auch so ein bisschen eine soziale Ader und meine sozialen Skills entwickeln dürfen, ja. Und da hat man natürlich, Bier war spannend, Rauchen war spannend. Man ist weit weg von zu Hause, also die Gefahr, erwischt zu werden, ist jetzt nicht so groß. Im Internat hat es das erste Mal dann auch LAN gegeben, also ein Netzwerk. Das heißt, man hat mit den Computern, die man ja brauchte für die Schule, hat man dann ein bisschen mit Gaming und Zocken anfangen können. Und das ist halt dann alles stetig gewachsen. Das Lernen ist zurückgegangen, der Alkohol und das Gaming ist gewachsen, bis es eigentlich den Großteil des Tages ausgefüllt hat. Ja. Also natürlich musste man irgendwo in die Schule gehen.
Du warst doch aber mit einer Art. Das war doch eine Schulpflicht und du hattest doch auch Dinge zu erledigen. Konntest du dann da fernbleiben oder warst unentschuldigt fehlend und alkoholisiert?
Ich war Fehlstundenkönig, sagen wir es so. Und es gibt immer einen Grund, warum man zu Hause bleiben muss, ja. Oder kann oder wie auch immer. Aber auf jeden Fall habe ich
Kinder sind einfallsreich, glaube ich, wenn es darum geht.
Bitte?
Kinder sind einfallsreich, wenn es darum geht, zu gucken, wie kann ich da irgendwo eine Begründung finden.
So ist es, ja. Und zwei Erzieherinnen auf 100 Kinder, ja, da hat man Spielraum. Die kennen einen nicht so gut wie die Eltern und da kann man alles Mögliche machen, ja. Und bin in der Phase ganz viel ins Gaming gerutscht, ja, und auch wieder ganz viel in die ungesunden Verhaltensweisen, gepaart mit Bier, ja, gepaart mit viel Essen und das Gewicht, du weißt es, alles ist ein Zyklus, alles geht in Wechsel und in Auf und Ab und mit Bier und Alkohol und Rauchen war das natürlich der Gesundheit und dergleichen nicht zuträglich. Je älter ich dann wurde, desto extremer wurde das Ganze. Ja, extrem unter Anführungszeichen. Also ich glaube, viele Sachen, die ich gemacht habe, sind schon okay und normal unter Jugendkreisen. Aber die einzelne Sache und nicht die Kontinuität, ja, und diese Masse, wie ich das betrieben habe. Also zweimal, dreimal in der Woche ordentlich trinken war eigentlich, ja, war Standard. Rock'n'Roll und Partys, ja, fortgehen. Die ersten Connections zu Gras, dann irgendwann weitere Connections zu anderen Drogen. Und hat dann auch dazu geführt, dass ich in der höhentechnischen Schule dann sitzen geblieben bin. Mein Vater wollte mich dann eigentlich aus der Schule nehmen. Und ich habe das natürlich alles bis aufs Letzte rausgefordert. Und wie er dann gesagt hat, so jetzt nehme ich dich von der Schule, ist bei mir der absolute Nein, sicher nicht Trigger angesprungen. Ja, und habe alles in Bewegung gesetzt, dass er mich jetzt sicher nicht von der Schule nimmt und dass ich das dann das Ganze fertig gemacht habe und mit Matura/Abitur beendet habe, war eigentlich eine reine Trotzreaktion meinem Vater gegenüber.
Aus Trotz erfolgreich in der Schule geworden.
So ist es.
Du hast jetzt davon erzählt, dass du ins Gaming und in Alkohol abgerutscht bist, aber davor hast du gesagt, du hast erst mal Freunde gefunden, soziale Kontakte geknüpft, also dich nicht mehr isoliert für dich. Waren das jetzt Gaming-Session, die du mit anderen gemeinsam gemacht hast, die auch wieder zusammengeschweißt und Freundschaften aufrechterhalten haben?
Zu dieser Zeit definitiv, ja. Weil meine Gaming-Kollegen auch meine Internatskollegen waren. Also wir sind Tür an Tür gesessen und die Aktivität am Computer war gleich durchzogen mit wirklichen sozialen Austausch. Ja. Und von dem her haben sie da wirkliche Freundschaften entwickeln können. Heute ist das in der Form gar nicht mehr so möglich, denke ich, weil einfach alles übers Internet funktioniert. Mhm. Du brauchst jetzt kein lokales Netzwerk, wo alle in einem Raum sitzen, sondern da ist das übers Internet so gesplittet, dass der wirkliche physische Austausch dann gar nicht mehr stattfindet. Und von dem her war das damals schon...
Ja, Aber die Kinder ja häufig heute das Gefühl haben, durch Kopfhörer und Mikrofon ja in einer sozialen Welt eingebunden zu sein und tatsächlich ja nur in ihrem Raum mit Neonlicht hocken am Computer.
Mhm. Was macht so ein Computer und solche Spiele? Die machen natürlich irgendwo eine Art virtuelle Realität, ja, eine Parallelwelt. Und es ist natürlich immer das Ziel von solchen Spielen, dass sie so realistisch wie möglich werden, ja. Und das kann einen schon vereinnahmen. Und wenn man dann auch so übers Headset und im Chat mit den Jungs spricht und so weiter, hat man definitiv das Gefühl, dass man irgendwo Freunde, Buddies oder soziale Interaktionen hat, was einem in diesem Alter nicht bewusst ist, ist, wie fake das ist.
Und was zieht junge Menschen? Ich kenn's nicht. Ich habe nie groß Spaß gehabt am Spielen. Ich habe es aber bei anderen erleben dürfen, wie die auch dann teilweise beim Spielen und beim Kommunizieren mit anderen emotional komplett ausrasten und komplett die Wirklichkeit verlieren. Was macht es mit jungen Menschen? Und gerade jetzt, wo ich mal jemanden, einen Experten quasi im Interview habe dafür, was macht so ein Computerspiel mit jemandem, der so jung ist? Und vor allem dann auch noch in so fake sozialen Kontakten über Internet oder damals ja über direkte LAN-Verbindungen miteinander am Spielen ist.
Es ist zum einen irgendwo der Wettkampf, die Challenge, das Battle, ja. Und es ist zum anderen der Erfolg. Das Ganze macht ja Spaß und das Ganze ist ja darauf ausgelegt, irgendwo deine Dopamine zu triggern. Und es ist, du hast dann einen Wettkampf auf einer Plattform, auf der du dich wohlfühlst. Ja? Du kannst auf einer Plattform deine Skills bilden. Ja? Du kannst upleveln, wie man so schön sagt. Du kannst einfach besser werden. Du kannst trainieren und das Ganze mit einem Fun-Faktor. Ja? Und dann kannst du dich messen mit deinen Kollegen. Und das, was andere im Sport finden, finden andere im Gaming. Ja? Und es ist aber so täuschend echt und die Körperchemie ist ja wirklich super tricky, weil die belügt einen in der Hinsicht. Ja? Aber es ist auch der Erfolgsfaktor und wenn man jetzt in irgendeiner Disziplin oder in einem Spiel wirklich gut ist, dann stärkt ja das Selbstvertrauen. Genauso wie jemand, der im Sport gut ist, irgendwo sein Selbstvertrauen hebt, ja.
Du bist jetzt jemand, vor allem wenn dein Computersystem noch sagt, du kommst jetzt aufs nächste Level und du kommst jetzt wirklich nochmal aufs nächste Level, du kriegst Punkte, du hast eine Ranking-List. Aber dafür musst du eben nicht den Kopf im Boxen hinhalten oder nicht auf der Tatanbahn gegen andere optisch auch verlieren vor Publikum, sondern du bist immer noch für dich. Das heißt, du hast ja eigentlich das, was wir heute in Instagram oder Facebook kennen, nur die positiven Feedbacks, die du dir zulässt und die du dir suchst. Das heißt, das andere kannst du ja durchaus ausgrenzen für dich oder ausklammern. Im Sport musst du ja durchaus auch mit Verlusten klarkommen und kriegst ja in, das ist so die Welt, aus der ich komme. Ich habe damals auch tatsächlich im Karate Trainingseinheiten gehabt mit Tränen in Augen. Heute unvorstellbar, würde jedes Elternteil sagen, das dürfen wir unseren Kindern nicht mehr zumuten. Das war mit das Beste, was mir aber passiert ist, weil ich gemerkt habe, du musst jetzt hier einfach Gas geben, wenn du noch aufs nächste Level kommen willst. Aber ich stelle mir vor, am Computer kriegst du es vielleicht mit, wenn du die Punkte nicht erreichst, fliegst vielleicht vom Level raus, gehst wieder neu rein, kannst wieder bei Null starten, baust auf, aber du kriegst nur die positiven Effekte mit, die das Computersystem, was dich ja binden möchte, das ist ja programmiert wahrscheinlich irgendwie Facebook und Instagram, dich mit Dopamin voll zu schütten und dich gut fühlen zu lassen, dass du auch dabei bleibst.
Das ist wirklich guter Punkt, weil das Scheitern ist anders am Computer. Du hast das? Nämlich, du läufst nicht Gefahr, dich lächerlich zu machen. Das ist der Unterschied. Wenn du jetzt als kleiner, dicker Junge rausgehst und versuchst, Fußball zu spielen, kannst du davon ausgehen, dass du ausgelacht wirst. Und dem Schmerz möchtest du aus dem Weg gehen. Und dieser Schmerz passiert dir nicht in Computerspielen. Weil du kannst in ein Spiel einsteigen, du kannst solo so lange trainieren, bis du auf einem gewissen Level bist und dann kannst du dich auch irgendwo in den LAN-Partys und in den gemeinsamen Duellen dann auch messen, ja. Und es ist, auch wenn du verlierst, ist der Schamfaktor nie so hoch wie im echten Leben. Und das ist das, wo's fake wird, ja. Weil du kein echtes Risiko hast, hast du aber auch keine echte Reward. Es ist alles nur digital. Ist der Strom weg, ist das alles nicht mehr existent. Ja? Und die Erfolge, die du dir im wirklichen Leben holst über Sport, die bleiben. Die kann dir keiner nehmen. Und diese Unterscheidung zu machen, dazu ist aber ein Jugendlicher in dem Alter oft noch gar nicht fähig.
Also ich stelle mir vor, ich sitze jetzt am Computer, ich habe Erfolg, ich fühle mich toll, ich habe auf Kopfhörer oder im Chat auch die anderen dabei, ne, da gibt's Daumen hoch und Gejubel. Aber irgendwann kommt ja dieser Punkt, wo ich dann jetzt mal fertig bin. Im Sport kennen wir das, wir gehen irgendwie aus der Kabine in die Umkleide, aber wir sind noch im sozialen Kontext irgendwie mit drin. Wie ist das, wenn jetzt plötzlich der Computer ausgeht für jemanden, der im Grunde ja eine gewisse Spielsucht auch als Alternative zum sozialen Leben für sich entwickelt hat?
Ja, wenn der Computer aus ist, also grundsätzlich heißt's mal zocken bis zur totalen Erschöpfung und dann hast du entweder die Option, gleich tot ins Bett zu fallen oder wenn das nicht hilft, dann trinkst du noch ein Bier und fällst dann tot um oder wenn das noch nicht hilft, dann rauchst du noch einen Joint und fällst dann tot um.
Das heißt, diese Einsamkeit, die dann tatsächlich ja entsteht, weil du alleine bist im Raum, der Computer ist aus, die Verbindung, die Fake-sozialen Kontakte sind weg, die betäubst du durch Suchtmittel oder eben, indem du einfach so müde bist, dass du dich nur noch rumlegst und einschläfst.
Genau so ist es, ja. Okay. Und das ist auch der Grund, warum viele Leute bis tief in die Nacht zocken und dann mit solchen Augenringen am nächsten Tag in der Arbeit oder in der Schule sind, weil sie die Verbindung nicht unterbrechen wollen. Weil sie eigentlich so einen Mangel haben und so eine Sehnsucht nach Verbindung und in diesem Spiel finden sie diese Verbindung. Und dieses Computer ausschalten heißt Verbindungsverlust, ja. Und wenn ich mit mir selbst nicht verbunden bin, dann bin ich mit überhaupt niemandem mehr verbunden und dann ist die einzige Alternative, die da nur irgendwie bleibt, Betäubung, bis du dann irgendwo, ja, schläfst.
Und dann stelle ich mir vor, ist das ja so ein Kreislauf. Also ich kenne es tatsächlich ja nur vom Beobachten. Du kannst uns sicherlich genau sagen, was da so abgeht bei den jungen Menschen. Ich beobachte, dass dann ungesund konsumiert wird, weil man ja sich keine Zeit mehr nimmt zu kochen oder gesund zu ernähren. Das heißt, alles, was man beim Gaming schnell zu sich nimmt, ist ja sowas wie Fastfood, Chips, Nüsse, keine Ahnung, Schokolade. Ja. Die Figur nimmt zu. Das heißt, all die Aspekte, die vorher dazu geführt haben, dass man die Isolation sucht, nehmen ja zu. Mhm. Und damit beginnt dieser Kreislauf ja schlimmer zu werden. Ist das so richtig beobachtet? Wie ist das mit dir gekommen?
Ja, würde ich so sagen. Und für mich war der Ausweg wahrscheinlich die Party. Ja. Mhm. Und weil man sich aber so unsicher und so unwohl fühlt und wirklich diese Verbindung zu sich selbst nicht hat, heißt es dann natürlich, wenn man jetzt im realen Leben irgendwo in die Verbindung geht, dass das alles mit Alkohol begleitet ist. Ja? Also jedes Treffen mit den Jungs, Bier, fortgehen am Abend, Bier, Schnaps, alles drum und dran. Ja? Und da kriegt man zwar irgendwo eine soziale Komponente rein, aber es ist natürlich alles abgestumpft.
Mhm. Der Mut nimmt zu, die sozialen Kontakte sind leichter zu haben, wenn mit Alkohol diese negativen Gefühle der Einsamkeit, des Selbstbewusstseins, was nicht entwickelt ist, runtergedrückt werden. Gell?
So ist es, genau. Mhm. Genau.
Ja, jetzt spannende Zeit. Eva, in deiner Geschichte weitermacht, total spannend, lieber Daniel. Ich könnte mir vorstellen, dass so ein manches Elternteil jetzt zuhört oder zuschaut und sagt, Mist, ich beobachte, dass unsere Kinder sehr häufig in Instagram, beim Computerspielen, an irgendwelchen Playstation unterwegs sind und wenig raus möchten. Mhm. Wo beginnt denn es gefährlich zu werden? Wo muss ich als Eltern auch hinschauen? Und wo kann ich getrost es auch laufen lassen, weil es heutzutage sowas wie dazu gehört? Auch wenn ich es nicht verstehe, aber für die jungen Menschen ist es ja häufig so, dass die im sozialen Kontext sich auch darüber definieren, welche Spiele habe ich schon gespielt und habe ich das gleiche technische Know-how wie die anderen und sich da austauschen. Wann ist es gefährlich und wann ist es sowas wie, es gehört jetzt einfach heutzutage dazu?
Das ist eine extrem spannende Frage. Und wahrscheinlich schwierig oder nur sehr ausufernd zu beantworten.
Wir haben Zeit.
Ich probiere es mal so aufzubauen. Nach meinem heutigen Ermessen, wie würde ich es mit meinen eigenen Kindern machen? Da ist für mich ganz klar die Devise, so wenig wie möglich Bildschirmzeit und so viel raus wie geht. Dass es irgendwo dazugehört, ist richtig, ja. Aber das ist kein Argument, keine Rechtfertigung, ob irgendwas gut oder schlecht ist. Genauso wie Alkohol in unserer Gesellschaft eigentlich omnipräsent ist und überall dazugehört, heißt es noch nicht, dass es gut ist. Genau das Gleiche mit Zucker und mit allem drum und dran. Ja? Es gibt keine einzige wissenschaftliche Studie, die dir zeigt, dass Zucker positive Effekte hat. Ja? Gibt's nicht. Da ist sich die Medizin super einig. Trotzdem ist es irgendwo, ist ja normal. Ja? Mhm. Und da würde ich wirklich das mit, es ist ja irgendwo normal und es gehört dazu, da steckt ja schon irgendwo der soziale Druck drinnen. Und wenn ich sozialen Druck wittere, dann, das ist bei mir so ein rotes Tuch, ja. Ich sage immer, ich lasse mich nicht erpressen, ja. Und nur weil irgendwas normal oder gesellschaftlich normal ist, heißt es noch lange nicht, dass ich mitspiele. Und was das mit Computer und Handy und Bildschirm und Zocken angeht, da würde ich sagen, so wenig wie möglich. Und hängt jetzt natürlich davon ab, wie alt dein Kind ist. Je jünger es ist, da muss aus meiner Perspektive jetzt auch nicht unbedingt Freiwilligkeit dabei sein, ja. Also
da aber hat der Druck ist ja schon bei den Kindern extrem groß. Also ich kenne selbst Kinder aus guten Familien, wo auch liebevolles Zuhause praktiziert wird. Und trotzdem die Kinder sagen, ja, aber der darf, die darf, ich will das auch. Das gehört. Also es ist nicht so, dass die Kinder abgeschoben werden vor die PlayStation oder vor's Handy. Aber die eben in dieser Parallelwelt außerhalb der Familie unter Gleichgesinnten oder wenn sie zu Besuch sind bei ihren Freunden und Freundinnen, erleben, dass die vieles dürfen und sie dann sagen, ich will das aber auch. Ich fühle mich ausgegrenzt, wenn ich, also die würden es anders formulieren, aber die fühlen sich ausgegrenzt, wenn sie das nicht auch dürfen.
Ja. Wir neigen dazu, dass man dann irgendwo dass die Fronten irgendwo kollidieren, ja. Mhm. Statt eigentlich die Seite zu wechseln und jetzt mit meinem Kind irgendwo in dieselbe Richtung zu schauen. Ich würde meinem Kind ganz klar erklären, warum ich das nicht gut finde, warum es das bei uns zu Hause nicht gibt und dass es mir aber sehr wohl bewusst ist, dass ich ihn nicht 24/7 überwachen kann und dass er seinen eigenen Willen hat und dass er, wenn er woanders ist, das machen wird und ich wahrscheinlich auch nichts dagegen tun kann und werde. Ja, aber ich für mich habe meine Wertehaltung klar und auch klar kommuniziert. Ja,
und keine dann ist Spiele auch zu Hause.
Keine Spiele zu Hause. Ja.
Weil auch das klein bisschen Spielen und das ab und zu Spielen sofort die Gefahr birgt, dass es abdriftet?
Oder? Nein, nicht deswegen, weil sie die kleinen Portionen an Spielen eh draußen bekommen. Die bekommen sie eh beim, Freund, beim Cousin, beim Nachbarn, in der Schule oder wo auch immer. Die haben schon ihre Touchpoints, ja. Und natürlich, wenn du etwas willst und wenn etwas lustig ist, dann ist es nie genug, ja. Aber du kannst auch nicht kontrollieren, hat der heute 5 Minuten gespielt oder hat er schon 3 Stunden, ja. Mhm. Und das die ganze Zeit zu managen ist ja auch wahnsinnig aufwendig und energieintensiv. Da machst du dich ja selbst irre, ja. Also, klare Linie. Zu Hause gibt's nicht. Was er draußen macht, kann ich eh nicht kontrollieren.
Und lass uns mal nochmal zurückgehen in deine Historie. Mhm. Du, wenn du jetzt dieser junge Mensch bist, der zu Hause nicht datteln darf, aber die Erfahrung gemacht hat, dass dieses Spielen ihm was gibt. Bei anderen darfst du es zu Hause nicht. Birgt das nicht das Risiko, dass du dich noch weniger gesehen und noch weniger geliebt zu Hause fühlst, weil du Dinge nicht darfst, die scheinbar für alle anderen dazugehören, aber für dich eben ein No-Go ist?
Kommt drauf an, was man mit der gewonnenen Zeit macht. Wenn ich jetzt diese eine Stunde irgendwo bis zum Abendessen habe und der Junge will zocken und ich erlaube es ihm nicht, dann ist die Frage, was ist denn die Alternative? Ist jemand im Haus, der sich mit dir beschäftigt, ja, oder wird dir einfach nur eine Option genommen und du wirst trotzdem wieder dir selbst überlassen? Ja? Wenn du jetzt irgendwie anders eingebunden wirst, zum Beispiel ins Abendessen kochen, dann entsteht ja dort eine neue Verbindung, wo du in den Familienkontext und mit deinen Eltern, Geschwistern oder irgendwas ja trotzdem in einer Verbindung bist. Ja? Wenn es zum Beispiel aber auch mit Freunden ist, dass die Freunde irgendwie zocken und du dann dort nicht mitmachen darfst, dann denke ich mir auch immer, was ist denn die Alternative? Ja? Wenn mein Kind jetzt mit irgendeiner Aktivität aufkommt, die spannender ist als das Zocken, dann muss ich das Zocken doch gar nicht verbieten. Das Problem, das wir haben, ist, dass wir nur unseren Kindern einfach nichts mehr erlauben.
Okay.
Vor allem in Städten sind ja die Geräusche von spielenden Kindern wird als Lärm empfunden heutzutage, ja. Und vor allem in Städten, Kinder haben ja nicht irgendwo, wo haben sie denn Raum, ja, dass sie irgendwo rausgehen und was machen, wo sie einfach mal Kinder sein können, ja, und auch mal was Blödsinniges machen können, ja. Das wird ja den Kindern alles immer sukzessive abgedreht und alles ist gefährlich, ja. Und ich beschneide immer Optionen. Und wenn ich eh im Draußen nichts machen darf, ja, dann hocke ich mich vors Handy oder hocke ich mich vom Computer und habe dort meine Abenteuer, ja. Was viele Erwachsene nicht verstehen, ist, wie scheiße langweilig das Leben für Kinder sein kann.
Aber wie ist das, wenn Kinder sogar Fahrräder haben und alle Möglichkeiten des sportlichen Aktivitäten, für das Tun von sportlichen Aktivitäten und das Rausgehen, aber alle anderen drumherum eben nur noch in ihren Kinderzimmer sitzen und am Datteln sind? Mhm. Und das ja dann für mich blöd ist. Also ich kann mich erinnern, als ich komme ja nicht aus einer Zeit, wo am Computer gedattelt wurde, aber es gab Zeiten, gerade in Schulferien, wo ich draußen spielen wollte und keiner da war, weil die zum Teil in Urlauben waren und wir eben Balkonien, also Urlaub zu Hause hatten. Das war stinkelangweilig. Und dann bin ich an den Fernseher und später waren es dann sportliche Aktivitäten, aber alleine war ich dann auf dem Fahrrad stundenlang unterwegs und ähnliches. Ich habe mich allein gefühlt. Heute ist die Alternative dann Kopfhörer, Mikrofon, PlayStation, wie auch immer.
Genau.
Da ist für mich die Frage, was dagegen machen. Weil als Eltern habe ich ja zunächst mal die Herausforderung, dass alle anderen Kinder eben nicht erreichbar sind für mein Kind, aber es das Bedürfnis hat, soziale Kontakte mit anderen Kindern zu knüpfen.
Zum einen bin ich ein Fan von dörflichen Strukturen. Weil dass alle gleichzeitig auf Urlaub sind, ist unwahrscheinlich. Ja. Zum anderen bin ich auch ein Fan davon, dass wir wieder die Hoheit über unsere Zeit gewinnen, weil die Eltern haben ja oft nicht die Zeit für ihre Kinder. Und dann ist ja daraus eigentlich die Kompensationshandlung, okay, dann suche ich mir halt eine Aktivität und draußen habe ich keine Lust und dann sitze ich vorm Computer. Ja. Wenn ich jetzt draußen endlos Optionen habe, aber allein ist es langweilig, dann frage ich mich, wo ist denn der Vater? Wo ist denn der Bruder? Wo ist denn die Mutter, mit der man draußen irgendwo was machen kann? Da gehen wir dann eher schon in die gesellschaftlichen Themen rein, dass die Menschen gar nicht mehr die Kapazitäten für ihre Kinder haben.
Also die Frage sollte ich mir dann, wenn ich Papa oder Mama bin, stellen, wie kann ich mehr Zeit und wie kann ich attraktivere Zeit mit meinen Kindern verbringen oder bin ich nur sehr mit mir beschäftigt und in meiner Gedanken- und Gefühlsblase?
Genauso ist es, ja. Genauso ist es. Ja. Und für mich ist da auch das, du kannst deinen Kindern alles Mögliche erzählen, was sie tun und lassen sollen. Der Nummer eins Lernmechanismus ist immer das Nachahmen und sie werden kopieren, was du tust. Und wenn du das selber vom Handy hängst, dann hängt das Kind auch vom Handy. Ja? Und wenn du selber draußen bist, dann wird dir das Kind nach draußen folgen und dann habt ihr gemeinsame Aktivität draußen. Ja? Also jeder, der sich beschwert, dass sein Kind bitte rausgehen soll spielen, der darf sich gerne selbst überprüfen, wie oft ist er denn selbst draußen zum Spielen oder was machen.
Total spannender Punkt. Ich erinnere mich an ein Gespräch vor ungefähr 2 Wochen mit einem Papa, der mich tatsächlich fragte, und er das wirklich als ernstes Problem auch spürte. Also es war wirklich für ihn, worüber sich sehr viele Gedanken gemacht hat. Wie kann ich meinem Kind Werte vermitteln, dass es um Mitmenschlichkeit geht, dass es darum geht, auch anderen was Gutes zu tun, dass es um respektvollen Umgang miteinander geht und nicht nur um eigene Bedürfnisse, die ich jetzt mit im Zweifelsfall Tara durchsetzen muss. Mhm. Ging natürlich auch um häusliche Konflikte, die dadurch entstehen. Mhm. Und das hat mich nicht losgelassen. In dem Moment habe ich war ich gar nicht in der Situation, darauf eingehen zu können. Aber in mir drin hat es weiter sich beschäftigt. Und dann habe ich mich irgendwann mal gefragt, wie nehme ich denn diesen Papa wahr? Dass er sehr viel mit sich beschäftigt ist, dass er soziale Werte lebt, aber es mit Geld geht. Das heißt, er spendet für eine gemeinnützige Sache. Er engagiert sich nicht für die gemeinnützige Sache. Er lebt nicht Mitmenschlichkeit vor, sondern er lebt vor, dass ich mit Geld Dinge kaufe. Also quasi eine Spende kaufe. Ne? Dass er mit sich, mit seinen Problemen sehr beschäftigt ist. Es geht gerade um Job zum Beispiel. Also viel auch, was mache ich denn damit, wenn das Leben sich so oder so beschäftigt? Viel Angst besetzt. Und dann geht's wieder um die Frage, wie viel kriege ich für meinen Job? Wenn ich wechsle, kriege ich was Gleichwertiges. Es geht wieder um Geld. Und wenn ich dann im Vergleich sehe, dass ein Kind sagt, ich krieg keinen Skiurlaub ermöglicht, während alle anderen Freunde, und das ist ja dann das Gefühl, dass die ganze Welt in Skiurlaub fährt, nur ich nicht, er das nicht ermöglicht kriegt, weil aus irgendeiner Konstellation heraus es für die Familie gerade nicht möglich ist, zeitlich in Skiurlaub zu fahren, er das Gefühl hat, nicht geliebt zu werden. Also eigentlich geht es doch um die gleichen Dinge. Skiurlaub ist was Materielles, was Finanzielles. Es hat was mit einem Tun zu tun, was ich für Geld bekomme, wenn ich irgendwo was investiere. Eigentlich ist es das gleiche Verhalten wie vom Papa. Nur, dass er eine andere Wahrnehmung zu seinem Verhalten hat.
Ja.
Und da sind wir wieder bei der Spiegelung dessen, dass die Kinder im Grunde ja nur spiegeln, was die Eltern vorleben, auch wenn sie es durch eigene Charaktereigenschaften zeigen und man die Verbindung nicht immer sofort sieht.
Ja. Und das ist ein ganz spannender Aspekt und ein wirklicher Spannungsfeld, in dem Männer heute drinnen sind und was ich weiß, dass es wirklich schwer zu lösen ist. Aber ich hatte das Gefühl auch bei meinem Vater, bei uns war es finanziell wirklich eng, ja. Und ich habe viele Geschichten gehört, wo ich mir dachte, wow, ja. Trotzdem konnte ich auf so Sachen wie Skikurse und so weiter mitfahren. Und ich konnte auch diese technische Schule machen und das Internat hat Geld gekostet und alles drum und dran. Mit dem Wissen, das ich heute habe, würde ich sagen, es wäre mir lieber gewesen, ich hätte weniger Optionen gehabt im Leben, aber mein Vater wäre mehr da gewesen. Das kann ich heute mit Sicherheit sagen. Als Kind kümmert es dich nicht, wie materieller Status oder irgendwas dergleichen ausschaut. Es ist auch okay, mal irgendwo nicht mitzukönnen und nicht alle Aktivitäten mitmachen zu können. Es ist immer die Frage, was ist die Alternative? Wenn die Alternative ist, da ist dann ein Mensch, der präsent ist, der mit dir in Verbindung und in Austausch ist, dann ist das alles egal.
Aber das ist ja keine Frage der Erziehung, sondern dessen, wie dieser Mensch, also wir Erwachsene, für uns in die Reflexion gehen, für uns in die innere Heilung gehen. Mhm. Und das ist immer wieder, wie wichtig es für dieses Vorleben ist, dass ich bei mir anfange und nicht bei den Kindern.
Genau.
Weil wenn ich selbst keine Liebe teilen kann, wenn ich selbst nur über materielle Dinge und finanzielle Dinge für mich eine Kompensation dessen kriege, was ich als Gefühl vermisse, dann kann ich es auch den Kindern nicht anders vorleben. Dann kann ich auch ein Kind nicht als bedingungslose Liebe in den Arm nehmen und das mein Kind spüren lassen. Dann kann ich bedingungslose Liebe nicht durch gemeinsames Fahrradfahren praktizieren, wo ich eine tolle Familie kenne, wo ich weiß, dass es finanziell auch öfters eng ist, aber die Familie einen Zusammenhalt an eine Liebe praktiziert, das ist so groß, dass selbst wenn ich als Besucher komme und ich bin nur alle Jahr mal mit denen im Kontakt, alle Kinder mich umarmen beim Begrüßen. Da ist so dieses Gefühl von echter Liebe im Raum, was, glaube ich, ganz viele Kinder eben nicht mehr spüren, wenn Eltern zu sehr mit sich beschäftigt sind und nur mit dem Kompensieren ihrer inneren Leere, weil sie in sich noch nicht gearbeitet haben. Also, wenn du da jetzt zuhörst in diesem Podcast und sagst, ne, irgendwas triggert mich gerade innerlich. Nimm es uns nicht böse, dass wir das erwähnen. Ich glaube aber, dass wir alle irgendwo gefangen sind in unseren nicht geheilten Themen in uns drin und dass es eine Möglichkeit ist, bei sich in die Heilung zu gehen, mal zu gucken, wo habe ich vielleicht von meinen Eltern bedingungslose Liebe oder Anerkennung vermisst und bin deswegen ins Materielle abgedriftet, um für mich in die Heilung reinzugehen und dann können wir mit unseren Kindern vielleicht auch leichter Lösungen, nee, nicht nur vielleicht, sondern leichter Lösungen finden für deren Bedürfnisse. Dass eben der Skiurlaub, um in dem Beispiel von eben zu bleiben, nicht mehr die Kompensation dessen ist, dass ich mich sonst nicht geliebt fühle, sondern dass ich meine Liebe anders spüre als Kind.
Genau, ja.
Lieber Daniel, ich gehe mal kurz nochmal zu unseren Bildern, weil wir hatten dich eben dicklich mit 16 gesehen. Hier sehen wir dich auf dem Mountainbike den Berg runterjackern, vollsportlich, schlank, ein Vollspeed-Mountainbike in den Armen halten, hier auf einer Bergkuppel stehend. Wie hoch stehst du hier? 2000, 3000 Meter hoch irgendwo in Österreich auf einem Berg mit deinem Fahrrad?
Das ist kein österreichischer Berg, das ist ein spanischer. Das ist das Gebirgsmassiv im Norden von Madrid. Ich glaube, das dürften so 2300, 400 Meter sein.
Und da bist du mit dem Fahrrad hochgefahren. Sonst hättest du das Fahrrad jetzt nicht in den Armen hochhalten können, auf der Spitze angekommen.
In der Tat war das ein sehr spannender Tag. Was ich gerne mache, sind Bike-Hikes. Das heißt, da gibt's auch mal Tragepassagen. Und an diesem schönen Tag bis zu diesem Gipfel habe ich mein Rad wegen einer ungeplanten Routenänderung über 1000 Höhenmetern auf den Schultern darauf getragen, um mir dann die Abfahrt zu verdienen. Ja.
Was für ein Wandel. Wir haben es ja schon so ein bisschen angedeutet.
Du hast so.
Du bist immer noch im Internat mit dieser technischen Ausbildung, hast deinem Papa gesagt, und du nimmst mich hier nicht von der Schule raus. Ich sträub mich, mein Freiheitsgefühl ist zu groß und ich lasse mir nicht mehr von euch vorschreiben, wie mein Leben zu sein hat. Was hat dann den Wandel Richtung sportlich, innere Heilung, all das, was dann kommt, erzähl's uns. Was hat dieses, was war dieser Tipping Point, der dein Leben hat kippen lassen in eine andere Richtung?
Ich spul mal in meinen 20ern schnell vor und du stärkst gern ein, wo du mehr wissen möchtest.
Sehr gerne.
Ich bin dann aus der Schule raus und fertig mit Matura und Ingenieur, Mechatronik und natürlich in die ersten Jobs rein und alles geht in Zyklen mit Schwankungen. im Job drinnen und im Hamsterrad drinnen und wieder ungesunde Gewohnheiten gepflegt, ist das Gewicht wieder raufgegangen bis zu einem Punkt, wo man mich da auf dem Bett sitzen sieht. Da hatte ich, glaube ich, den Höchststand von knapp unter 100 Kilo. Ja. Und ich bin jetzt kein großgewachsener Hühne. Und an dem Punkt habe ich meinen Job damals gekündigt und bin, in Österreich gibt's was, das nennt sich Selbsterhalterstipendium, bin auf die Uni gegangen. Ja. Ich habe gesagt, ich investiere noch mal eine Runde in mich selbst. Das mit dem Hamsterrad, das bin ich mir sicher, wartet geduldig auf mich. Ja. Ich gehe noch mal studieren und habe Maschinenbau studiert. Und während dem Maschinenbaustudium, 3 Jahren auf der Uni, hat sich so einiges in Gang gesetzt und entwickelt. Und unter anderem war ich natürlich mit meinen körperlichen Ausmaßen nicht mehr zufrieden. Und es hat nie wirklich einen Sport gegeben, der hängen geblieben ist. Bis ich dann mit 26, 27 das Mountainbiken entdeckt habe. Und das ist so... Vorher ist der Struggle, ja. Da geht's rauf am Berg, da heißt's schwitzen und keuchen und alles drum und dran. Aber wenn man dann den Berg runterfährt, hat man immer ein geiles Gefühl, wenn man unten ankommt und nach Hause fährt, ja. Und dieses Gefühl hat mich bei Laune gehalten und ich bin dann zu der Phase einfach mehr und mehr ins Mountainbiken rein. Hat dann dazu geführt, dass ich noch ein paar Jahren den Drang gehabt habe, das noch auf andere Levels zu bringen und habe dann auch Ausbildungen in die Richtung gemacht. Bin in Österreich staatlich geprüfter Mountainbike-Instruktor und habe dann auch jetzt einige Jahre als Mountainbike-Coach hinter mir. Und was ich da Jahr für Jahr einfach an Verbesserungen an der eigenen Statur und so weiter bemerkbar gemacht hat und auch am Mentalen. Das war einfach irre, ja. Also der Sport zwingt dich im Hier und Jetzt zu sein, ja. Und das ist wirklich, im Mentaltraining sagt man ja oft, fokussier dich nicht auf die Hindernisse, sondern schau, wo du hin willst, ja. Und entwickle eine Taktik, dahin zu kommen und rund um die Hindernisse. Und beim Mountainbiken ist das wirklich praktiziert, ja. Wenn dein Blick an den Hindernissen hängen bleibt, an den Wurzeln, an den Steinen, an den sonst irgendwas, dann ist das Feedback Schmerz. Sehr schnell, sehr unmissverständlich, ja. Und wenn man aber ein bisschen robust gebaut ist und sich gern spürt, dann ist das auch okay, ja. Und dann ist das vielleicht auch noch ein zusätzlicher Motivationsfaktor, ja. Und das hat sich dann einfach so weit gesponnen, dass Mountainbike wirklich ein zentraler Pfeiler meines Lebens worden ist, ja. Genau. Und dann, ja. Dann ist es mehr ins...
Wie findet man, wenn man als dicklicher junger Mann Freunde hat, wo es um Alkohol und Spiele geht, plötzlich das Mountainbike? Hattest du ein Vorbild? Hattest du jemanden kennengelernt, der das vorgelebt hat? Oder was hat so den inneren Schalter bei dir zum Umklicken gebracht?
Das war so, das sind die Dominos relativ schnell gefallen, alle zusammen. Und ich glaube, dass das einfach... wir reden immer von Lernkurven und von Entwicklungskurven, ja? Ich bin aber davon überzeugt, dass das jetzt nicht einfach eine Kurve ist, sondern dass das oft sehr stufig ist. Ja? Und dass man viel reinsetzt und keine Resultate sieht und auf einmal, ach, hat man so, da bricht was weg, da bricht was lose. Ja? Und bei mir war so dieser Punkt einfach mit 26, 27, wo da echt einiges zum Bröckeln angefangen hat. Ich habe zu der Zeit, ich habe früher immer gesagt, ich kann nicht zum Rauchen aufhören, weil wenn ich zum Rauchen aufhöre, dann muss ich auch zum Bier trinken aufhören. Weil das einfach so eng verknüpft ist. Ja? Wenn du das eine machst, ist der Trigger so da, dass du das andere auch willst. Ja? Und zu dieser Zeit war ich so unzufrieden mit meinem Körper und mit wie ich mich fühle. dass ich so einen, ja, den Drang gehabt habe, wieder mal frei zu brechen, ja. Und ich hatte da tatsächlich im Umfeld keinen einzigen, der Sport macht. Meine damalige Freundin hat selbst geraucht, sehr gerne Wein getrunken, mit den Freunden gepokert und Bier getrunken und Zigarren geraucht und was auch immer, ja. Und es war tatsächlich ein Kraftakt alleine, weil mir einfach bewusst war, niemand wird kommen und das für mich machen. Und wenn ich warte, dass irgendjemand mit mir auf den Zug aufspringt, da kann ich ewig warten. Es wird nichts bringen, ja. Und irgendwann war die Frustration. Also es gibt ja zwei Gründe, warum Menschen ihr Verhalten ändern. Das ist entweder die Begeisterung ist so groß, ja, oder die Frustration und der Schmerz ist so groß. Und bei mir war es wieder mal der Schmerz, ja. Und ich habe es getarnt in der Fastenzeit, mich vom Alkohol zu entwöhnen, ja, das Rauchen aufzuhören. Kein Fleisch, kein Zucker, viele andere Sachen, radikale Diät mit einer Ärztin zusammen, ja, und das war über 13 Wochen, ja, und gleichzeitig so leicht ins Mountainbiken reingeschnuppert. Bin übers Mountainbiken dann zum Trailsport, Fahrradtrail, und habe dort einen Verein gefunden hier in meiner damaligen Heimatstadt Graz und hatte dort recht schnell wieder die soziale Komponente. Aber da gibt es immer irgendwo diese Gap, ja, vom alten Freibrechen, dann irgendwo einsam in diesem Zwischenraum sein, bis man dann Anschluss findet, ja. Und wenn man sich nicht traut, in diese Lücke zu hüpfen, dann kommt das andere auch nicht. Und ich hatte da wieder mit dem Mut der Verzweiflung einfach das gemacht und hatte dann Anschluss zu den Trail-Kollegen, die auch Mountainbiken gehen. Und dann hat sich das entwickelt in eine ganz andere Richtung. Ja.
Und diese anderen sozialen Kontakte bringen dich auf andere Gedanken, andere Gewohnheiten. Und das Leben verändert sich dadurch, weil du andere Freunde und andere Umgebungen hast. Also das Thema Peer Group, also wer sind die Menschen, mit denen du dich umgibst und was praktizieren die, ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen. Das ist einer der größten Hebel, die wir haben in unserem Leben. Wenn wir was verändern möchten, können wir aus Schmerz was verändern. Aber ob wir es aufrechterhalten, hat, glaube ich, ganz viel damit zu tun, mit welchen Menschen umgeben wir uns.
Der stärkste Kleber der Welt ist wirklich der soziale Kleber. Und sich selbst verändern funktioniert nur, wenn du zeitgleich auch Veränderungen in deiner Umgebung und in deinen sozialen Kreisen vornimmst. Weil die Leute werden dich immer wieder zurückziehen zu dem, was sie kennen und was sie mögen, ja. Und das andere ist ungewünscht, unbequem, gefährlich, wie auch immer, ja. Und das ist
für uns tatsächlich aus einer Liebe heraus. Ja. Also sie sind sich ja gar nicht dessen bewusst, sondern sie mögen dich in ihrem Kreis, sie mögen die Verbindung zu dir. Wenn du dich veränderst und sie sich nicht mitverändern, dann verstehen sie das nicht, was du da machst. Und aus ihrer Brille ist das dann gefährlich, Mountainbike den Berg runterzufahren, weil sie Angst haben vor dem Fallen zum Beispiel. Oder ohne Alkohol, da fehlt die soziale Komponente. Und sie wollen doch mit dir die soziale Komponente und dieses wohlige Gefühl von Party. Das heißt, aus ihrer Brille, und das ist was, glaube ich, das muss man wirklich immer wieder unterstreichen, oder kann es nicht oft genug unterstreichen, Menschen, die uns zurückhalten aus ihrer Brille heraus, machen es tatsächlich, weil sie uns was Gutes tun wollen.
So ist es.
Aber wir müssen es erkennen. Wenn ich mich mit Menschen umgebe, die nie Sport gemacht haben, aber ich das Gefühl habe, ich will mehr Mountainbike fahren in deinem Ding oder ich will mehr beruflich oder privat mich entwickeln, dann muss ich mir andere Menschen suchen, die mich hier unterstützen können, aber darf nicht böse auf die anderen sein, die es nicht können. Das heißt, alle Eltern dieser Welt, alle Freunde dieser Welt wollen eigentlich nur immer das Beste für uns. Auch wenn Sie es aus Ihrer Brille vielleicht nicht unbedingt so sehen, dass es wirklich das Beste ist. Also
das ist
aus Liebe
gut,
auf
das gut, dass du gehen, das ist, glaube ich,
ja? Ganz wichtig. Ja, weil ich ganz viele kenne, die, und ich muss ehrlich sagen, auch ich hatte ein Thema mit meinen Eltern, die dann voller Wut drauf gucken, dass sie Dinge nicht ermöglicht bekommen haben oder Gegenwind bekommen haben. Aber eigentlich ist der Gegenwind ja nur aus einer Liebe heraus passiert, weil Menschen nicht verstanden haben, dass es da noch eine andere Welt gibt, die für uns vielleicht von Bedeutung sein könnte.
So ist es, ja. Und das ist wirklich in meinem Weltbild das, was wir als Ich bezeichnen, setzt sich ja zusammen aus vielen kleinen Bausteinen, aus Ego-Bausteinen, ja. Und irgendwo nimmt man einen Baustein raus und irgendwo kommt ein Baustein rein. Und man könnte sagen, dass Teile vom Ego sterben oder vergehen und dass andere Teile sich entwickeln. Und wenn ein Mensch, der dich mag, so wie du jetzt bist, sieht, dass da eine neue Version da ist, der die alte Version sabotiert oder tötet, das ist ja, da sind wir ja urinstinktlich menschlich, da droht jetzt eine Gefahr, dass jemand aus der Gruppe rausfällt. Das ist ja überlebensbedrohend, ja. Und aus Liebe will er dich in der Gruppe behalten. Und die einzige Möglichkeit, die er so schnell parat hat, ist halt, dir das auszureden, was du vielleicht vorhast, oder dir die Vorzüge aufzuzählen von dem ungesunden Verhalten, das du hast, ja.
Und das ist ja vielleicht auch aus einer Angst heraus, die für diejenige Person auch real ist. Also ich kann mich erinnern, als ich meinen ersten Marathon gelaufen bin, hat meine Mama voller Angst und das wirklich aus einer liebevollen Angst heraus mir zu verstehen gegeben, was ist denn, wenn du körperlich da kollabierst, wenn du mittendrin vielleicht einen Herzinfarkt kriegst, weil sie solche Geschichten irgendwo schon mal gehört hat und es sich nicht vorstellen kann, dass ein Körper auf so eine große Distanz Leistung bringen kann. Sie hat nie dieses Training absolviert, was man dafür braucht. Sie meint es wirklich liebevoll, auch wenn ich es in dem Moment nicht verstanden habe.
Und das ist so eine der großen Herausforderungen im Sozialen und unter uns Menschen, dass wir verstehen, dass Lebenserfahrungen so dermaßen unterschiedlich sein können und dass, was gut für mich ist, nicht gut für dich ist, ja. Und dass man das irgendwo trennen kann, ja. Etwas, was für mich absolut verkehrt und falsch und schief ist, kann für jemand anderen super gut passen. Und ich bin auch nicht der Mensch, der das Urteil darüber hat, das jetzt wirklich zu beurteilen oder als gut und schlecht jetzt einzuordnen. Das ist was, das darf man lernen über die Jahre, ja. Vor allem, wenn man so in Coaching-Kreisen und so unterwegs ist, wie wir das sind.
Genau. Dann lass uns mal noch den Bogen zumachen. Du bist ja jetzt ausgebildeter Coach. In Österreich muss man dafür eine besondere Anerkennung haben, nicht wie in vielen anderen europäischen Ländern. Die hast du. Aber du hilfst ja auch ehrenamtlich jungen Menschen, die an ähnlichen Herausforderungen knappern, wie du sie in deiner Lebenshistorie bewerkstelligt hast. Was machst du?
Ich habe 2021 so ziemlich alles abgerissen, was man abreißen kann.
Was heißt das?
Hab einen sehr aussichtsreichen Job in einem Tech-Startup beendet. Hab da sehr viel Geld und sehr viel Zukunftsperspektive liegen lassen. Hab zeitgleich meine Langzeitbeziehung beendet, die mit der Dame war ich 11 Jahre zusammen zu dem Zeitpunkt, ja. Hab daraufhin auch die Wohnung verloren und bin in einen Camper gezogen und hab fast 2 Jahre Vollzeit in einem Camper gewohnt und bin viel unterwegs gewesen, vor allem so im Süden und Westen, in Spanien, in Portugal, in der kalten Jahreszeit und im Sommer wieder zurück und in den Bergen und Mountainbiken und alles drum und dran. Und habe mich wieder neu sortiert und für mich war irgendwo klar, im Angestellten-Dasein habe ich jetzt alle Stationen durch, ja. von KMU über AG, über Startup, über was auch immer. Und ich habe gemerkt, es ist überall dasselbe. Und für mich ist jetzt das Einzige, was noch übrig bleibt, die Selbstständigkeit. Und habe das dann auch so gemacht und habe da so in dieser Findungsphase mal herauskristallisiert, um was es mir eigentlich geht. Und habe dann neben meiner Selbstständigkeit als Coach sowohl mental als auch sportlich einen Verein gegründet, 2024, mit dem Vorsatz, Jugendcoaching zu machen. Ja, also wo ich genau die Jungs im besten Alter, wie ich damals war, so zwischen 12 und 20 oder 14 bis 18, je nachdem, wie weit du das fassen möchtest, die dort ihre Themen und Struggles haben und auch nicht die besten Startbedingungen hatten. Und es gibt in Österreich und in Deutschland und überall unendlich viele, die im familiären Hintergrund einfach Herausforderungen haben, habe ich dort den Verein gegründet, um gezielt die Zielgruppe zu unterstützen. Und habe da so ein 4-Jahreszeiten-Coaching-Programm geknüpft, was zum Beispiel so ausschaut, dass man sich mit einer kleinen Gruppe auf einer Berghütte einmietet, eine Woche Isolation, kein Handy, Natur, wir, Mountainbikes, Teich, whatever, und sich dort mal stabilisieren und gewissen Sachen auf den Grund gehen. Hab in der letzten Zeit das Ganze noch weiterentwickelt, weil ich einfach bemerkt habe, dass viele Männer in meinem Alter, jetzt Mitte 30, die Probleme von vor 20 Jahren immer noch herumschleppen. Es gibt genug Männer in meinem Alter, deren Nummer 1 Hobby immer noch Gaming ist. Ja? Und klar sind die irgendwo, haben die weniger Zeit fürs Gaming, weil einfach das Leben an ihnen zerrt und die Verpflichtungen mehr sind. Aber nichtsdestotrotz ist es irgendwie noch die Zuflucht. Ja. Und jetzt habe ich den Kreis wieder ein bisschen aufgemacht und adressiere jetzt auch seit Ende letzten Jahres ganz gezielt die Gamer in meinem Verein. Und ja, es gibt so viel zu erzählen. Ich bin jetzt auch letztes Jahr in ein neues Haus gezogen mit viel Grund rundherum und Wald und Wiesen angrenzend, wo ich auch ganz viel aufbauen darf in Hinsicht Community, in Hinsicht Männerspielplatz, in Hinsicht Generationenprojekt, in Hinsicht dörfliche Strukturen. Also bei mir ist da im Moment ganz, ganz, ganz viel am Entstehen.
Also ein sehr spannender Wandel auch nochmal bei dir. Und was ich raushöre ist, aber immer mit diesem Aspekt, wie kann ich denen helfen, die Herausforderungen noch zu bewerkstelligen haben, die ich hinter mir habe? Wie kann ich denen helfen, die vom Gaming in die sozialen Kontakte kommen möchten? Wie kann ich den Jugendlichen helfen, die aufgrund ihrer familiären Herkünfte eben Probleme haben, in soziale Kontakte und in die innere Stärke reinzukommen?
Ganz genau. Ganz genau, weil wir haben Systeme und Strukturen geschaffen, die einfach gut getaktet funktionieren, aber die wir sehr entmenschlicht haben. Und für mich ist es jetzt ein Bedürfnis, einfach diese Menschlichkeit wieder zurückzubringen, die Menschen ein bisschen aus diesen Strukturen herauszubringen und Leuten einfach zu zeigen, wie schön das Miteinander ist. Und das geht's im Endeffekt im ganzen Leben auch. Es geht um das Miteinander, um das Spiel miteinander und um die Polaritäten und um Verbindung und um Austausch und um Liebe und um alles, was da dazu gehört. Genau.
Und das sind ja auch diese Dinge, die dich dann auch zu dieser Veränderung bewogen haben, die du ja selbst hinter dir hast, ne? Die dich beim Mountainbike-Fahren in der neuen Community der Sportler mit einem anderen Körper, mit einem anderen Selbstbewusstsein, mit einer anderen Ausbildung dann auch beflügelt haben, die dir Rückenwind gegeben haben.
So ist es. Also wenn ich mir eins bewahrt habe durch all diese dunklen Zeiten, dann ist das wirklich mein naiver Optimismus und den das muss man sich erkämpfen. Sowas bleibt nicht, ja.
In unserer Gesellschaft scheint das ein Kampf zu sein, den für sich behalten zu wollen, ja.
Ja, also jeder weiß, wie es ist, und das alles auf einen einprasselt, und sich diesen naiven Optimismus zu behalten, ist wirklich eine Challenge. Ja. Mir ist es Gott sei Dank gelungen, und ich möchte auch Menschen einfach zeigen, dass das Leben ein Spiel ist. Dass es hier nichts zu gewinnen und nichts zu verlieren gibt, sondern es geht darum, wie spielst du das Spiel. Und genau, alle meine Aktivitäten richten sich jetzt so in diese Richtung aus.
Ja, das Leben ist ein Spiel, wie schön. Gerade gestern in einem Hörbuch übrigens gehört, dass selbst Edison schon sagte, und ich meine, da reden wir ja von einer ganzen Zeit, die zwischen Edison und uns jetzt vergangen ist und mit vielen kulturellen Höhen und Tiefen. Es gibt keine negative, schlechte Erfahrung. Es gibt nur Erfahrungen. Es gibt kein Verlieren, sondern es gibt nur Dinge, die ich anders wahrnehme. Und wenn ich mal die Angst rausnehme, diese bewusste, ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, ich glaube, wir sind uns da ziemlich ähnlich, aber diese German-Angst raushole, dass es schlimmer werden könnte, wenn ich einen Schritt gehe. Mhm. Und einfach hinnehme, dass egal, was das Leben mir bringt, es zunächst mal nur ein Step ist, nur ein Punkt. Mhm. Und ich kann von diesem Punkt aus weitergehen. Ich kann nach rechts gehen, ich kann nach links gehen, ich kann wieder zurückgehen, ich kann jederzeit eine neue Entscheidung treffen. Aber dann habe ich ja nichts zu riskieren. Es kann nie schlecht werden. Es wird nur anders.
Genau. Mhm.
Und wenn ich so durchs Leben gehe, dann nehme ich dem ganz viel Druck, der häufig ja dann zu Kampf wird, weil wir kämpfen ja nur, weil wir irgendwas Angst haben zu verlieren oder Angst haben zu riskieren. Mhm. Und vielleicht riskieren wir auch viel zu wenig, weil wir eben diese Angst haben, und sollten viel mehr spielerisch einfach Schritte gehen.
Mhm. Also wir kämpfen hauptsächlich mit unseren Erwartungen oder mit unseren Ängsten. Und die Welt hier in Mitteleuropa ist so sicher, dass wir hauptsächlich mit unseren Erwartungen kämpfen, ja, weil die Ängste eigentlich so surreal sind oft, dass ich oft nur drüber schmunzeln kann. Und das ist auch etwas, was mir die Natur und das Mountainbiken gezeigt hat. Was ist wirklich bedrohend? Was bedroht mich an Leib und Leben? Ja. Und wenn man sich gezielt, jetzt nicht blind, gezielt an so ein Risiko ranführt und wieder mal spürt, was echter Überlebensinstinkt ist und was wirkliche Angst ist und was wirkliche Bedrohung ist, dann werden unsere scheinbaren Probleme im Alltag werden auf einmal so klein, und du kannst dann um so viel es ruhiger und klarer Entscheidungen treffen. Das ist unglaublich. Also geht raus, Leute. Geht raus.
Ich bin zu 100% bei dir. Genau die Philosophie, die ich für mich auch erkannt habe, nachdem ich tatsächlich viel im Kampfmodus unterwegs war. Ich war durchaus ein guter Sohn meines Papas. Ich habe mir das schön abgeguckt und zur Perfektion weitergetrieben. Aber das Leben ist tatsächlich ein schönes Spiel, wenn wir es spielen wollen. Lieber Daniel, mit Blick ein bisschen auf die Uhr und die Länge des Podcastes. Ich finde es großartig, wenn du hier als Zuhörer oder Zuschauer immer noch dabei bist und uns deine Zeit schenkst. Aber mit Blick auch auf dich, lieber Daniel, wenn du jetzt eine Botschaft rausgeben könntest nach deinem ja noch nicht mal halb passierten Leben, aber sehr, sehr vollen und reichhaltigen an Erfahrungen, was für eine Botschaft würdest du, wenn du alle Poster, alle Radiosender dieser Welt damit beflacken könntest, was wäre diese Botschaft, wo du sagst, die möchte ich gern mitgeben?
Das ist in der Tat eine schwierige. Es gibt so viel Gutes. Also ich habe angefangen, meine eigenen Glaubenssätze umzuschreiben, dass es einfach, die Welt ist gut, ja, Und wenn man das glaubt, dann findet man ganz viel Bestätigung dafür. Aber ein Satz, der mich vor allem durch die dunklen Zeiten immer wieder begleitet hat, ja, bis man dann wieder Auftrieb bekommt und wieder Licht sieht, ist, die Tragödie von heute ist der Witz von morgen. Und das hat sie nur immer bewahrheitet.
Die Tragödie von heute ist der Witz von morgen.
So ist es.
Schön. Lieber Daniel, vielen herzlichen Dank für die reichhaltigen Einblicke in dein Leben, für diese ganzen Learnings, die du uns mitgegeben hast in diesem Gespräch. Es war mir wirklich ein großes Vergnügen, dieses Interview mit dir führen zu dürfen. Vielen, vielen Dank.
Danke, Patrick.
Und lieber Zuschauer oder liebe Zuhörerin, dir vielen Dank und wirklich von Herzen, dass du uns das Wertvollste geschenkt hast, was du uns schenken kannst, nämlich deine Aufmerksamkeit und Zeit. Und mögen die Impulse dieses Podcastes in dir noch ein bisschen nachwirken und du auch dazu beitragen, dass vielleicht dem einen oder anderen, der es jetzt nicht gehört hat, es irgendwie hilft im Leben. Trage es weiter durch dein Vorbild, durch dein Wirken.